SWR 2 aktuell.
Im Studio ist für Sie Jan-Frederik Willems. Guten Abend. Das sind unsere Themen für die kommende halbe Stunde. Die EU wagt den großen grünen Wurf. Ob der gelungen ist, erörtern wir im SWR 2 Tagesgespräch. Außerdem fragen wir, wie sicher Wahlen in Deutschland sind. Und wir präsentieren Gründe für und gegen die Diätenerhöhung für die rheinland-pfälzischen Landtagsabgeordneten. Die Europäische Kommission hat heute ihren großen Klimaschutzplan vorgestellt. Und damit hat sie das wichtigste Projekt des Kontinents konkret gemacht. Denn abgesehen vom Green Deal gibt es immer weniger Einendes. Wie chaotisch die gemeinsame Gesundheits- und Grenzpolitik aussah, das wissen wir seit Corona. Und beim Stichwort gemeinsame Werte, da lachen sich Staatschefs in Warschau und Budapest nur ins Fäustchen. Und von gemeinsamer Außenpolitik brauchen wir gar nicht erst anfangen. Bleibt also die Klimapolitik, wo es für die EU jetzt ums Ganze geht. Hält das Klimaschutzpaket diesen Druck stand? Unser Korrespondent in Brüssel, Jakob Meyer, weiß, was drinsteht.
Die EU-Kommission will mit einem umfangreichen Paket an Auflagen für Industrie und Bürger die Klimaziele für 2030 erreichen. Bis dahin soll der Ausstoß klimaschädlicher Gase um 55% sinken im Vergleich zu 1990. Europa ist der erste Kontinent, der zur Erreichung seiner Klimaziele eine umfassende Architektur vorstellt, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
Europe is now the very first continent that presents a comprehensive Architecture to meet our climate ambitions.
Wir haben das Ziel, jetzt präsentieren wir die Karte für den Weg dorthin. Die CO2-Emissionen von Neuwagen sollen bis 2030 um 55% unter das heutige Niveau sinken. 5 Jahre später, 2035, müssen sie dann ganz emissionsfrei sein. Also keine große Zukunft für herkömmliche Benzin- oder Dieselautos. Die Kommissionschefin beruft sich auf die Hersteller. Die hätten in den vergangenen Wochen selbst die richtigen Antworten gegeben.
Ungefähr ein Dutzend der großen Autobauer, sowohl in Deutschland als auch in Europa, haben angekündigt, dass sie ihre Flotte umstellen werden auf ausschließlich emissionsfreie Fahrzeuge. Unterschiedlich in den Jahren, aber das ist der Zeitraum von 2028 bis 2035. Und wir haben uns an diesen ehrgeizigen Zielen orientiert.
Um mehr Elektroautos auf Europas Straßen zu bringen, macht die Kommission den Mitgliedstaaten Vorgaben. Auf großen Straßen sollen alle 60 Kilometer Ladesäulen eingerichtet werden. Der Handel mit Verschmutzungsrechten für die Industrie deckt rund 40% der EU-Emissionen ab. Die Vorgaben sollen verschärft werden. Weniger Gratiszuteilungen von Ausstoßgutschriften, weniger Zertifikate zum Verkauf. Auch der Schiffsverkehr muss künftig Gutschriften erwerben. Außerdem soll es einen weiteren Handel mit Ausstoßzertifikaten geben für die Bereiche Verkehr und Gebäude. Das könnte Kraftstoff und Heizöl teurer machen. Ein Teil der Einnahmen aus diesem zweiten Emissionshandel soll in einen Fonds fließen im Umfang von 70 Milliarden Euro, aus dem einkommensschwache Familien unterstützt werden. Gerade sie sind von höheren Preisen für Sprit oder Heizöl betroffen, weil sie einen höheren Anteil ihres Einkommens dafür ausgeben müssen. Deswegen gibt es Widerstand von einigen EU-Regierungen. Der stellvertretende Kommissionschef Franz Timmermans betont, wenn man einen Teil des Paketes nicht mag, kann man darüber diskutieren, aber nicht über das Ziel -55%, denn das ist Gesetz. Also wer nicht einverstanden ist, soll Alternativen aufzeigen mit der gleichen Wirkung. Die Kommission schlägt außerdem vor, die Steuerbefreiung für Flugbenzin aufzuheben. Flugzeuge und Schiffe sollen zunehmend mehr klimafreundliche Kraftstoffe beimischen. Ein Grenzausgleichsmechanismus soll die europäische Industrie vor ausländischer Konkurrenz mit niedrigeren Klimastandards schützen. Mitgliedstaaten und EU-Parlament müssen dem ganzen Paket zustimmen. Kritik gibt es schon jetzt an vielen Punkten. Die Kommissionschefin appelliert: Einige werden sagen, wir sollten langsamer sein, weniger tun, aber mit Blick auf den Klimawandel heißt weniger oder nichts tun buchstäblich alles zu verändern.
Das Klimaschutzpaket der EU ist jetzt auch Thema im SWR2-Tagesgespräch. Ich habe darüber vor der Sendung mit dem grünen Europaabgeordneten Reinhard Bütikofer gesprochen. Herr Bütikofer, wir haben mal in unserem Archiv gegraben und ein Interview mit Ihnen aus dem November 2007 gefunden. Da waren Sie noch grünen Bundesvorsitzender, aber quasi kurz vor dem Sprung nach Europa. Damals wurden Sie gefragt, ob es noch eine grüne Utopie gibt. Hören wir kurz rein.
Ja, es gibt die Utopie einer solaren Gesellschaft. Die Utopie einer Gesellschaft, die sich abkehrt von einem Vertrauen auf fossile Rohstoffe als Energieträger. Es gibt die Utopie einer gerechten Gesellschaft. Und ich glaube sogar, dass das eine ohne das andere gar nicht denkbar ist. Also Meisterung der ökologischen Herausforderung und Bestehen vor dem Maßstab der Gerechtigkeit, das muss zusammen geleistet werden.
Herr Bütikofer, heute, 14 Jahre später, am Tag des europäischen Klimaschutzpakets, wie nah sind wir da dran an dieser grünen Utopie von damals?
Erstmal, wenn ich das heute noch mal zu beantworten hätte, würde ich mich freuen, wenn ich das wieder genau so klar zum Ausdruck bringen könnte, dass das ökologische Programm, die ökologischen Reformen und die Frage der sozialen Gerechtigkeit unauflöslich miteinander verbunden sind. Und meines Erachtens nach wie vor gilt, dass wir das nicht ausschließlich auf nationaler Ebene leisten können. Ja, die baden-württembergische Landesregierung hat jetzt ein ehrgeiziges Programm vorgelegt, das ehrgeizigste, das bis jetzt ein Bundesland gemacht hat. Aber wenn wir das wirklich hinkriegen wollen, müssen wir es europäisch tun. Und ich würde sagen, das, was jetzt heute unter der Überschrift Fit for 55 präsentiert worden ist von der Europäischen Kommission, das ist der ehrgeizigste Versuch, den es bis jetzt gegeben hat, tatsächlich diese große Aufgabe mit ihren ganzen vielen komplexen Verästelungen so anzugehen, dass wir eine Chance haben, die Ziele, die wir uns in Paris gegeben haben, zu erreichen und dabei unsere Gesellschaft nicht auseinanderbrechen zu lassen.
Sie haben jetzt ehrgeizig angesprochen, Ambition ist gut. Wie zufrieden sind Sie denn mit diesem Paket?
Ich bin zufrieden und ich bin auch im Zweifel. Ich bin zufrieden, weil es tatsächlich nicht passiert ist, was viele von uns befürchtet haben, dass jetzt die Vorschläge alle von vornherein verwässert werden. Insgesamt ist das noch ein Paket, das deutlich über das hinausgeht, von dem man jetzt annehmen kann, das geht bei den Mitgliedsländern sowieso durch. Und trotzdem habe ich Zweifel, weil natürlich, wenn man das alles zusammenzählt, wir nicht sicher sein können, dass wir damit die Pariser Klimaziele einhalten. Und ich gehe mal davon aus, dass für den Erfolg dieses Paketes die Frage, wie die Bundestagswahl ausgeht, mitentscheidend sein wird. Wenn Deutschland die Rolle spielen könnte, nach der Bundestagswahl ein Treiber zu sein für die Ambition, die notwendig ist, die ökologische wie die soziale Ambition, dann haben wir eine bessere Chance. Bei der sozialen Ambition bin ich nicht glücklich, dass dieses Paket zwar einen zusätzlichen Emissionshandel vorsieht für Gebäude und für Verkehr, aber nicht, bis jetzt nicht bereit ist, das Geld, das dadurch in die Kassen fließt, vollständig an die Bürger zurückzugeben. Ich halte das für einen Fehler. Das müssen wir anders machen.
Sie haben in diesem Gespräch, das wir gerade gehört haben, unter dem Auszug von 2007, selbst jetzt auch wieder betont, dass diese ökologischen Herausforderungen nur dann gemeistert werden können, wenn es auch gerecht zugeht. Wenn wir das jetzt auf das EU-Klimaschutzpaket übertragen, wie gerecht ist das denn auch für die ärmeren Mitgliedsländer? Können die die Anforderungen ohne weiteres so erfüllen?
Ich glaube, ohne weiteres kann gar niemand diese Anforderungen erfüllen. Auch die stärksten Industrien werden da unsere Unterstützung brauchen. Wir sollten uns nicht einreden, dass unsere Chemie oder unsere Stahlindustrie das einfach so im Vorbeigehen erledigen werden. Deswegen haben wir uns ja Gedanken darüber gemacht, wie wir denen helfen können, dass sie die Investitionen stemmen können in neue Technologien. Und genau dasselbe gilt natürlich auch für schwächere Länder oder für Bevölkerungskreise, die wirklich mit jedem Euro rechnen müssen. Deswegen betone ich ja so diese Frage der Gerechtigkeit. Und ich glaube, wir müssen den Maßstab an uns anlegen, dass wir nicht sagen, das interessiert uns nicht, die müssen halt hinterher dackeln, sondern wir können das ja nur packen, wenn wir da erfolgreich sind, dabei diese Regierungen als Mithandelnde zu gewinnen. Wenn sich die Hälfte der EU-Regierung oder auch nur ein starkes Drittel auf die Bremse stellt, dann sind die Pläne wunderbar und wir kriegen nichts hin. Wir dürfen nicht so tun, als könnte man aus der Gerechtigkeit nur so ein Schummeletikett machen. Das geht nicht.
Das war der grünen Europaparlamentarier Reinhard Bütikofer im SWR2-Tagesgespräch. Die Bundestagswahlen in Deutschland gelten als weitestgehend sicher. Es wird nicht digital gewählt, wie in den USA. Das heißt, Hacker haben weniger Angriffsfläche. Da können wir der schleppenden Digitalisierung auch mal dankbar sein. Es stehen auch keine Schlägertrupps vor den Wahlbüros. Und große Wahlfälschungsfälle sind in Deutschland bisher auch nicht vorgekommen. Das alles heißt allerdings nicht, dass es nicht genug Versuche gäbe, die Wahlen zu beeinflussen. Die zielen vornehmlich auf Desinformation, Beeinflussung und Manipulation im Vorfeld ab. Wie man darauf am besten reagieren kann, das weiß meine Gesprächspartnerin Caroline Schwarz, die wir gleich hören. Vorher berichtet aber Uwe Jahn von einem Pressetermin mit Bundesinnenminister Seehofer und Verfassungsschutzchef Haldenwang. Die haben heute nämlich ein Statement zur Sicherheit der Bundestagswahlen abgegeben.
Die Sicherheit der Bundestagswahl, sie soll eine Teamleistung deutscher Behörden werden. So schildert es Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang.
Wir verstehen uns alle gemeinsam als das große Team Deutschland und jeder hat besondere Fähigkeiten. Der eine ist der Stürmer, der andere ist der Verteidiger und alle zusammen bilden eine sehr gute Mannschaft, die wahrscheinlich deutlich besser abschneidet als die Fußballnationalmannschaft bei der Europameisterschaft. Aber wir sehen eben uns als Team.
Gewissermaßen mit am Ball, der Bundesnachrichtendienst, das Bundeskriminalamt, das Nationale Cyberabwehrzentrum und. Das Team hat alle, die die Bundestagswahl stören könnten, im Blick. Rechtsextreme, Linksextreme und Islamisten zum Beispiel. Es kümmert sich aber auch um diejenigen, die als Kandidierende an der Wahl teilnehmen wollen und Cyberangriffe fürchten. Arne Schönbohm vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik.
Es geht darum, den Angreifern die Angriffe so schwer wie möglich zu machen. Darum haben wir allen Parteien ein Angebot unterbreitet, Beratungsgespräche durchzuführen.
Außerdem gibt es eine zentrale Notfallnummer, bei der die Parteien Unterstützung finden sollen. Die Bundestagswahl selbst am 26. September ist gegen Manipulationen weitgehend gefeit, glaubt Bundeswahlleiter Georg Thiel.
Der eigentliche Wahlvorgang im Wahllokal ist oldschool. Das geht dann mit Papier und Bleistift. Wir haben keine Wahlautomaten. Also das ist am Ende der Stimmzettel, der da ausgezählt wird.
Und was schwarz auf weiß vorliegt, kann kaum gehackt werden. Allerdings werden am Wahlabend die Ergebnisse digital übermittelt. Dafür nutzen die Behörden ein eigenes Netz plus Verschlüsselung. Details unterliegen der Geheimhaltung. Eines allerdings ist dem Wahlleiter wichtig, die Briefwahl.
Es ist so, dass die Urnen für die Briefwahl genauso behandelt werden wie die Urnen für die normale Urnenwahl. Da geht häufig durchs Netz, das würde unterschiedlich behandelt, das wäre nicht transparent. Nein, das ist nicht so. Selbstverständlich haben Briefwähler die gleichen Stimmrecht, die gleiche Sicherheit und Transparenz in der Auszählung der Wahl.
Wie alle anderen auch. Auf welchen Kanälen potenzielle Hacker unterwegs sind, welche Staaten von außen versuchen Einfluss zu nehmen, darüber schweigen die Sicherheitsfachleute, allen voran Bundesinnenminister Horst Seehofer, CSU.
Sicherheitsbehörden, Nachrichtendienste können nur erfolgreich sein, wenn sie auch die Fähigkeit zur Schweigsamkeit haben. Das gilt übrigens auch für den Minister.
Und der will die Gefahren aus dem Ausland nicht vernachlässigen, aber den Blick ins Inland lenken. Beeinflussungsmaßnahmen, Propaganda, Fake News und Gerüchte aus Deutschland sollten demzufolge nicht unterschätzt werden.
Wie sicher sind die Wahlen in Deutschland? Das wollte ich noch mal genauer wissen und habe dazu Caroline Schwarz befragt. Sie ist Journalistin und Faktencheckerin und wurde unter anderem vom Bundestag als Expertin zum Thema Wahlmanipulation befragt. Ich habe sie gefragt, auf welchen Wegen versucht wird, in Deutschland Wahlen zu beeinflussen.
Einerseits ist es so, dass natürlich der Wahlkampf selbst zum Thema für Desinformation wird, also sowohl Falschmeldungen über Kandidaten oder Kandidatinnen, andererseits aber eben auch Falschmeldungen über bestimmte Ereignisse oder politische Themen. Und dann gibt es eben auch noch Falschmeldungen zur Wahl selbst, also zum Wahlvorgang, zur Briefwahl, zu Wahlzetteln, allen möglichen Elementen eben.
Beim Verfassungsschutz gibt man sich eher schmallippig, wer dahinter stecken könnte. Haben Sie einen Verdacht?
Grundsätzlich kann man sagen, dass ein erheblicher Teil von Falschmeldungen in diesem Bereich aus Deutschland kommt, von verschiedenen Akteuren, Akteurinnen, jetzt gerade eben aus dem rechten Spektrum. Es gibt aber auch gerade immer noch viele Falschmeldungen zum Thema Pandemie. Das mischt sich jetzt in den Wahlkampf und dann sind das eben auch Covid-Leugner, Verharmloser zum Beispiel. Es gibt natürlich auch, das haben wir in den vergangenen Jahren international gesehen, auch staatliche Akteure, die ein Interesse daran haben, sich in Wahlkämpfe einzumischen.
Wie schätzen Sie die Chancen ein, dass die mit ihren Beeinflussungen auch Erfolg haben am Ende?
Welchen Effekt das hat, ist immer schwer zu sagen. Man kann schon sagen, dass sich jemand eher nicht durch Falschmeldungen für eine völlig andere Partei entscheiden wird. Das ist, glaube ich, relativ sicher. Das hat verschiedene Gründe, warum sich jemand für eine Wahl von einer Partei entscheidet, und das ist eben schwerer. Was sich aber beeinflussen lässt, ist die Mobilisierung und Demobilisierung von Wählenden. Das heißt, man kann durchaus darauf einwirken, dass jemand vielleicht nicht zur Wahl geht, weil er glaubt, dass die Kandidaten, die angetreten sind, eben nicht für die eigenen Interessen einstehen oder dass die Wahl nicht sicher ist oder eh nichts bringt, und mobilisieren eben durch eine hohe Emotionalisierung durch Falschmeldungen.
Wie erkennt man denn am besten solche Manipulationsversuche und bei welchen Anzeichen müssen die Alarmglocken schrillen?
Grundsätzlich ist immer eine gute Idee, dass je wütender oder ängstlicher man wird, desto mehr lohnt es sich, vor dem Verbreiten erstmal nochmal kurz durchzuatmen und zu schauen, gibt es weitere Quellen für eine Meldung, ist das vielleicht eine alte Meldung oder ist sonst irgendetwas komisch an dieser Meldung? Das ist natürlich immer so und es gibt viele Nachrichten, die uns wütend oder traurig machen, aber manchmal lohnt sich das Innehalten einfach auch nochmal.
Wie geht man denn am besten mit Freunden oder auch Familienmitgliedern um, wenn man merkt, oh, die driften gerade irgendwie ab, die basieren ihre Wahlentscheidung am Ende vielleicht auf Falschinformationen?
Meine Erfahrung ist immer, dass man lieber ein privates, persönliches Gespräch suchen sollte, auch auf keinen Fall jemanden auslachen sollte oder als dumm oder ungebildet bezeichnen sollte. Das führt zu Abwehrreaktionen und das lässt sich eigentlich auch überhaupt nicht durch Studien belegen, dass das irgendwie dahinter stecken könnte. Und man sollte einfach ruhig auf jemanden zugehen, das Gespräch suchen, fragen, warum eine Quelle vertrauenswürdiger sein soll als andere, die das Ganze widerlegen, und so versuchen, im Gespräch zu bleiben. Natürlich bedeutet das aber nicht, dass man bestimmte menschenfeindliche Einstellungen einfach so hinnehmen sollte. Da sollten immer Grenzen gezogen werden.
Das war die Journalistin und Faktencheckerin Caroline Schwarz zum Thema Wahlmanipulation. Wir haben das Gespräch kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Es ist gleich 18.23 Uhr. Erste Auftritte sind immer aufregend und selten leicht. Das gilt auch für den neuen Finanzminister von Baden-Württemberg, Daniel Bayers von den Grünen. Der hatte heute seinen ersten großen Moment im Landtag und man kann sagen, der Empfang hätte wärmer sein können. Bayers musste nämlich den Nachtragshaushalt 2020-21 vorstellen und verteidigen, denn er enthält neue Schulden und das stieß in der Opposition nur auf wenig Gegenliebe. Reinhard Nürnberg aus der SWR-Redaktion Landespolitik hat den Auftritt verfolgt.
Gut 2 Milliarden Euro umfasst der Nachtragshaushalt 2020-21 der grün-schwarzen Landesregierung. Er enthält 1,2 Milliarden Euro Schulden. Vor allem eines soll er leisten, erläutert der neue grüne Finanzminister Daniel Bayers.
Der größte Brocken in diesem Nachtrag, das ist die Bekämpfung der Corona-Pandemie. Dafür haben wir insgesamt 1,2 Milliarden Euro vorgesehen. Und wir verlängern jetzt für weitere 6 Wochen 50 Impfzentren in den Landkreisen. Wir verlängern 18 mobile Impfteams. Alleine für diese 6 Wochen kostet uns das über 100 Millionen Euro.
Die Kommunen bekommen ein Hilfspaket in Höhe von 400 Millionen Euro.
Weil unsere Kommunen das Rückgrat unseres Gemeinwesens sind. Und deswegen geht von diesem Nachtrag eben auch die Botschaft aus: Unsere Kommunen können sich weiter auf das Land Baden-Württemberg verlassen.
Die grün-schwarze Landesregierung investiert aber auch, etwa in 125 neue Lehrerstellen. Dass zur Förderung von Wasserstofftechnologie 400 Millionen Euro veranschlagt sind, freut den CDU-Fraktionschef Manuel Hagel.
Wasserstoff ist für uns oberste Priorität und wir wollen, dass Baden-Württemberg Wasserstoffleitregion in Europa wird. Und das muss jetzt getan werden, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Die Opposition kritisiert die neue Schuldenaufnahme. Die sei unnötig, weil noch genug Reserven im Haushalt seien. So mutmaßt der SPD-Fraktionschef Andreas Stoch.
Die Schulden, die Sie im kommenden Jahr nicht machen wollen, machen Sie einfach jetzt schon. Denn jetzt können Sie Ihrer Haushaltspolitik noch das Deckmäntelchen der Pandemiehilfe überwerfen, in der Hoffnung, dass niemand diesen faulen Trick durchschaut.
Der FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rühlke hält dem neuen grünen Finanzminister vor, sich nicht sonderlich engagiert zu haben.
Und Herr Finanzminister Bayers, wo ist eigentlich Ihre Handschrift bei diesem Haushaltsnachtrag? Wo ist der Sparwillen des Kassenwarts gewesen? Sie haben allein fungiert als der Notar der Verschwendungssucht einer Regierung und von Verschwendern in den Regierungsfraktionen.
Der AfD-Finanzexperte Rainer Podeswa kritisiert die Kosten in 9 Millionen Höhe für neue Posten in der Landesregierung im Nachtrag.
Der für alle hunderttausende Schüler in Baden-Württemberg gerade einmal 125 Stellen vorsieht, aber alleine für das neue Ministerium 36.
Der Nachtragshaushalt 2020-21 soll noch vor der Sommerpause vom Landtag verabschiedet werden.
Der neue baden-württembergische Finanzminister Bayers musste im Landtag seinen Nachtragshaushalt samt Neuverschuldung verteidigen. SWR-Landespolitikredakteur Reinhard Nürnberg war das mit einem Bericht dazu. Die Schere zwischen Arm und Reich ist in dieser Pandemie weiter aufgegangen. Das heißt, während unsere Kellnerinnen, Friseure oder Lieblingsmusikerinnen höchstwahrscheinlich heute schlechter dastehen als noch vor einem Jahr, sind Jeff Bezos, Mark Zuckerberg und Elon Musk reicher geworden. Wer noch zu den Besserverdienenden gehört? Wer natürlich auch auf einem ganz anderen Level als Bezos und Co., Landtagsabgeordnete in Rheinland-Pfalz. Die sollen ihre Diäten bis 2024 um 800 Euro pro Monat erhöht bekommen. Das will der Landtag heute beschließen. Und dafür gibt es gute Gründe, aber auch Gründe dagegen. Dirk Rodenkirch aus der Redaktion Landespolitik macht den Start mit dem Pro-Diätenerhöhung.
Klar, den Zeitpunkt für eine Diätenerhöhung, den hätte man schlauer wählen können. Als nahezu erste Amtshandlung in der neuen Legislatur das eigene Einkommen zu erhöhen, das wirkt schon etwas seltsam. Da muss man sich nicht wundern, wenn es dafür keinen spontanen Applaus gibt. Aber wenn man die üblichen Neiddebatten ausblendet, wird schnell klar, die Abgeordneten des neuen Landtags setzen erstmal nur fort, was schon 2017 beschlossen wurde. Nämlich, dass sich die Höhe der Diäten der Parlamentarier in Rheinland-Pfalz an der Gehaltsentwicklung von Verbandsbürgermeistern und Schulleitern von Gymnasien orientieren soll. Eine Systematik, die, wie ich finde, grundsätzlich nachvollziehbar ist. Denn für die Abgeordneten wird nicht einfach ein Betrag X aus der Luft gegriffen, sondern es gibt eine klare Bezugsgröße. Das heißt, wäre der Lohn der genannten Schulleiter und Bürgermeister in den vergangenen Jahren nicht gestiegen, gäbe es auch kein Gehaltsplus für die Politiker im Landtag. Insofern kann hier vom willkürlichen Griff in die Taschen der Steuerzahler keine Rede sein. In anderen Bundesländern gibt es übrigens ähnliche Modelle. Auch dort orientiert sich die Bezahlung der Abgeordneten am Einkommen anderer Berufsgruppen. Bei der Höhe der Vergütung liegen unsere rheinland-pfälzischen Parlamentarier im Ländervergleich derzeit im Mittelfeld. Insofern entfällt auch der Verdacht der Überversorgung, zu der es auch mit der nun geplanten Diätenerhöhung nicht kommen wird. Was bleibt, ist ein unglückliches Timing bei der Entscheidung. Aber daran kann man ja arbeiten. Dafür haben die Abgeordneten des neuen Landtags ja nun eine ganze Legislatur Zeit.
Soweit die Meinung von Dirk Rodenkirch. Das Kontra dazu gibt es von Gernot Ludwig.
Seit 2018 ist das Monatsgehalt der rheinland-pfälzischen Abgeordneten insgesamt um rund 1.100 Euro gestiegen. Jetzt sollen innerhalb von 3 Jahren nochmal 800 Euro obendrauf kommen. Mein Gefühl sagt mir, das ist zu viel. Mein Verstand sagt mir, du musst das prüfen. Dabei merke ich, die Diätenerhöhung objektiv einzuschätzen, ist für den durchschnittlichen Steuerzahler gar nicht möglich. Dafür ist das Thema einfach viel zu komplex. Rheinland-Pfalz zum Beispiel orientiert sich bei den Diäten am Bürgermeistergehalt einer Verbandsgemeinde. Aber der Bürgermeister ist im Gegensatz zum Abgeordneten Chef einer Verwaltung und hat Personalverantwortung. Ist diese Orientierung dann überhaupt angemessen? Anderes Beispiel. In vielen Bundesländern bekommen die Abgeordneten schon jetzt weniger Geld als die in Rheinland-Pfalz. Trotzdem sollen die Diäten in Rheinland-Pfalz steigen. Kann das angemessen sein, wenn andere Abgeordnete mit deutlich weniger Gehalt klarkommen? Das sind nur 2 Beispiele von vielen. Dem Bürger fehlt jeweils der Überblick, um das einschätzen zu können. Was bleibt, ist mindestens ein fader Beigeschmack bis hin zum Eindruck von Willkür und Selbstbedienungsmentalität der Abgeordneten. Warum nicht eine unabhängige Expertenkommission? Sie prüft die Vorschläge der Abgeordneten und bewertet, ob und wenn ja, um wie viel die Diäten erhöht werden sollen. Ein solches Verfahren würde Diätenerhöhungen deutlich transparenter und nachvollziehbarer machen. Und für die Parlamentarier wäre es die Chance, wegzukommen von dem Bild des Abgeordneten, der sich willkürlich das Gehalt erhöht.
Gernot Ludwig war das mit seiner Meinung. Er ist gegen die Diätenerhöhung für rheinland-pfälzische Landtagsabgeordnete.